Heimweh, das ist so ein zentrales Thema, was uns als Auswanderer immer ganz besonders beschäftigt. Den einen mehr, den anderen weniger. Und heute haben wir mal einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast, die liebe Dr. Sarah Eisenacher. Und sie ist Psychologin und wird uns heute mal ein paar Hintergrundinfos geben, was es mit dem Heimweh so auf sich hat und was man eigentlich auch tun kann, um es besser zu managen und sich nicht ganz so schlecht manchmal zu fühlen. Herzlich willkommen zum Evolution Podcast. Liebe Sarah, schönen guten Morgen.
Hallo liebe Jule, guten Morgen.
Wie geht's dir heute?
Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Ja, sehr gerne.
Ja, mir geht's gut. Der Morgen hat gemütlich angefangen. Wir treffen uns ja so zu einer späten Morgenzeit. Der erste Kaffee ist getrunken. Schöner Tag in den Samstag.
Ja, absolut. Heute ist ja so ein bisschen bewölktes Wetter, deshalb ist so eine Podcast-Episode zum Aufnehmen wundervoll. Ein schönes Gespräch am Morgen, das habe ich immer am liebsten. Und jetzt möchte ich dich einmal kurz vorstellen. Du bist ja auch eine Auswanderin selbst, aus Deutschland hier in die USA ausgewandert, bist Psychologin von Beruf. Und würde jetzt einfach mal an dich übergeben. Vielleicht erzählst du uns mal kurz ein kleines bisschen was über deine Auswanderergeschichte und auch deine berufliche Laufbahn.
Ja, genau. Also wir leben ja beide hier rund um Atlanta. Eine wunderschöne Stadt, die mehr zu bieten hat, als man im ersten Moment, wenn man das hört, denkt. Ganz speziell lebe ich hier mit meinem Mann in Alpharetta und als wir die Nachricht, Einladung von seiner Firma bekommen haben, dass er hier in dem Team mitarbeiten darf, soll, war das erstmal so, Alpha what? Wo ist das jetzt genau? Südstaaten, okay, kenne ich ein bisschen. Atlanta hatte ich mich noch nicht mit beschäftigt, mit Alpharetta sicherlich auch nicht. Und das ist eine tolle Gegend hier, wirklich sehr schön. Wir sind froh, hier gelandet zu sein. Und vor 2 Jahren sind wir hierhin umgezogen. Wurde er hier eingesetzt von seiner Firma, wo er auch in Deutschland gearbeitet hatte. Und ich bin dann sozusagen mitgegangen, obwohl das schon auch lange ein Thema war, wir schon lange darüber gesprochen hatten, dass er das gerne machen wollte. Und mir natürlich nicht einfach fiel, aber da ich schon viel auch im Ausland gelebt hatte, wollte ich auch gerne diese Erfahrung dann teilen und war da auch sehr offen dafür. Habe mich dann auch gefreut tatsächlich, bei allem Schmerz Deutschland dann erstmal zu verlassen.
Ja, das war bestimmt gar nicht, also das war jetzt eine Annahme von mir, aber war das einfach für dich wegzugehen oder hast du schon auch Bedenken gehabt?
Ich hatte auch Bedenken gehabt und zwar für mich persönlich jetzt nicht unbedingt der allerbeste Zeitpunkt in der Welt, um sowas zu machen, aber wann ist schon ein guter Zeitpunkt, um das Leben erstmal radikal zu verändern? Mir hätte es nichts ausgemacht, in Deutschland zu sein und es war aber auch gut, dann das als Umzugszeitpunkt zu wählen.
Super. Und sag mal, jetzt bist du ja schon 2 Jahre ungefähr hier in den Staaten, richtig?
Genau, ein bisschen über 2 Jahre.
Ja. Und das Thema Heimweh ist ja auch eines, was dich jetzt persönlich natürlich betrifft, aber du bist ja auch gleichzeitig Expert-Coach, ist das richtig?
Genau, ja. Ich habe in Deutschland als psychologische Psychotherapeutin gearbeitet, erst auf Station in der Klinik, dann auch im ambulanten Bereich, parallel auch in der Forschung immer gewesen. Und hier habe ich dann mir überlegt, wie kann ich meine, sag ich mal, Liebe zu Menschen, zu deren Denkweisen, zu diesem wahnsinnig nie endenden, interessanten Feld an verschiedener Art und Weise, die Welt zu erleben, verbinden mit meiner Liebe für Ausland, für das Leben hier und natürlich auch gutes emotional stabiles Leben hier in den USA.
Ja, das ist ein besonders wichtiges Thema. Das ist ja auch so zentral für unseren Podcast, ne? Dieses Auf und Ab, was man als Auswanderer einfach durchlebt. Mal geht es einem richtig gut und alles ist schick. Und dann hat man Phasen, wo man denkt, warum habe ich das überhaupt gemacht? Und jetzt packe ich die Koffer und verziehe mich wieder nach Deutschland. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon direkt im Thema. Wir wollen ja heute mal ein bisschen tiefer einsteigen und uns mit dem Heimweh beschäftigen, was ja ziemlich, das kann ziemlich intensiv sein in manchen Phasen der Auswanderung. Und ich weiß, du hast so ein wunderschönes Modell. Vielleicht steigen wir quasi direkt ein, weil ich das so, ich finde das total spannend. In unserem Vorgespräch haben wir ja auch uns schon über diese, so eine Kurve unterhalten. Die kannst du dann gleich mal ein bisschen vorstellen und erzählen. Und ich persönlich fand es total spannend, weil meine eigene Auswanderergeschichte und die ihr schon länger und öfter zuhört, kennt die vielleicht schon. Wenn nicht, könnt ihr mal zu Episode 1 zurückspringen. Da erzähle ich so ein bisschen mehr im Detail, wie ich hierher gekommen bin und was ich bisher so erlebt habe. Und Teil dessen war ja auch, dass ich sehr lange, sehr intensiv in so Phasen festgesteckt habe, wo ich gar nicht wirklich weitergekommen bin. Ich habe so gefühlsmäßig festgesteckt und habe mich sehr nach Deutschland zurückgesehnt, sehr zu meiner Familie zurückgesehnt, habe viel immer zwischen Deutschland und Amerika verglichen und natürlich war in Deutschland alles besser, was mein Heimweh natürlich extrem intensiviert hat, weil ich mich hier so gar nicht öffnen konnte und die Dinge mal so annehmen konnte, wie sie jetzt eben hier sind und das auch mal mit einer gewissen Neugier betrachten konnte. Und deswegen finde ich es jetzt total spannend, dass wir mal über diesen doch eher wissenschaftlichen Ansatz mal sprechen, auch mit dem psychologischen Hintergrund, was eigentlich in so einer Auswanderung, welche Phasen man so durchläuft und wie das Heimweh damit reinspielt.
Ja, da sagst du was. Also Heimweh kann einen wirklich richtig aus der Bahn werfen oder so einen dollen Schmerz verursachen, dass man sich gar nicht mehr auf das, was man gleichzeitig auch erleben könnte, einlassen kann. Und Gott sei Dank erleben nicht alle Leute Heimweh und schon gar nicht so stark. Aber grundsätzlich kommt das in Schüben und kann sehr stark werden und kann einen dann auch Lebensfreude einfach kosten. Ne? Das ist schon ein schwieriges Thema, deswegen hat mich das auch so interessiert, da dran weiterzuarbeiten, weil wir da viel zu wenig meiner Meinung nach drüber sprechen. Jeder traut sich das nicht öffentlich zu sagen und versucht so im kleinen Kämmerlein mit sich selber auszumachen und zu hoffen, dass man bald drüber hinweg ist, weil man ja selber merkt, dass man sich nicht auf die neue Welt einlässt. Und ein wichtiger Punkt bei der Heimwehbewältigung ist das offen drüber sprechen und auch normalisieren und zu wissen, dass es in Ordnung ist, Heimweh zu haben und dass es in Ordnung ist, zu heulen, zu weinen und sich dann auch wieder auf die neue Situation zu konzentrieren.
Ja, absolut. Da kann ich nur zustimmen. Ich habe auch, ich werde auch immer mal so ein bisschen meinen eigenen Erfahrungswert mit reinwerfen, weil mich das natürlich wirklich selber sehr betrifft, jetzt so im Rückblick auf die 10 Jahre. Und ich kann das wirklich unterschreiben, dass dieses Gefühl, dass es nicht normal ist, Heimweh zu haben, obwohl es eigentlich ist es total logisch. Wenn man so mit dem logischen Gehirnhälfte dran geht, ist das natürlich, hat man Heimweh. Aber man mag das nicht so zugeben. Ich glaube, da ist manchmal auch so ein bisschen der Stolz mit dabei, dass man so denkt, so, naja, ich habe ja gesagt, ich wandere aus und ich bin weggegangen. Und wenn ich jetzt zugebe, dass ich Heimweh habe, das ist ja dann auch so ein Wiedergeben oder Zugeben von einer Schwäche, ne? Und dass dann natürlich auch man sehr so empfänglich ist oder nicht empfänglich, wie ist das Wort, dieses, ich sage es jetzt mal auf Englisch, vulnerable, diese verletzlich.
Ja, verletzlich.
Genau, ist. Dass man verletzlich ist, dann dass da natürlich auch von der anderen Seite, der Familie, den Freunden, wem auch immer man versucht, sein Heimweh irgendwie mitzuteilen, dann kommt, naja, dann komm doch halt wieder zurück. So, ne?
Ganz genau, die einfache Lösung. Aber eine einfache Lösung gibt es da nicht für das Heimweh, ne? Nicht, wenn man eigentlich den Wert hat und den Willen hat, hier in dem Leben anzukommen.
Absolut.
dann kommt ja auch noch hinzu, dass man selber halt häufig diese Gedanken dann kriegt, ja, dann gehe ich halt zurück, obwohl man das selber gar nicht möchte und in diesem Zwiespalt steckt, ne? Was ist denn jetzt das Richtige? Habe ich vielleicht das Heimweh, weil ich die falsche Entscheidung getroffen habe? Also auch ganz starke Selbstzweifel, die damit zusammenhängen können.
Absolut. Ja, und sag mal, jetzt, wenn wir mal an so einer Auswanderung draufschauen von oben der Vogelperspektive. Jetzt hast du mir hier so eine tolle Kurve mal vorbereitet, die quasi so verschiedene Stadien, Meilensteine, Stufen von so einer Auswanderung beschreibt. Kannst du das mal kurz so ein bisschen erklären, weil ich finde das total spannend.
Ja, und das macht auch, wie du gesagt hast, ganz viel Sinn, wenn man da dran ein bisschen sein Heimweh nachempfindet. Also es gibt verschiedene Phasen, bevor man umzieht, emotionale Bewältigungen oder emotionale Ausdrücke auch, bevor man umzieht, während man dann in einem neuen Land lebt. Und dann sogar auch nochmal, wenn man zurückgeht in sein altes Heimatland, wo man denkt, jetzt ist ja alles wieder alt, kenne ich ja alles, aber es ist ja eine ähnliche Struktur eigentlich von den Emotionen. Das Ganze nennt sich Adaptionsmodell, Anpassungsmodell. Und bevor man geht, das kennen wir wahrscheinlich auch tatsächlich einfach alle, gibt es ganz viel Auf und Ab schon, ganz viel Vorfreude, aber natürlich auch viele Ängste. Man muss super viel organisieren, vorbereiten. Es sind ganz viele Risiken, die man auch eingeht, ganz viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Also es ist auch eine sehr anstrengende Zeit, aber trotzdem immer wieder diese Vorfreude bei den allermeisten, die das selbst entschieden haben zumindest. Und wenn man dann ankommt im neuen Land, ist so eine Phase des Honeymoon. Man erlebt die neuen Seiten dieses neuen Landes. Alles ist sehr aufregend. Es gibt ganz viel wahrzunehmen, ganz viele Orte kennenzulernen. Und das macht bei ganz vielen Menschen einfach ein großes Hochgefühl, ne? Also die Last von der ganzen Vorbereitung fällt erstmal ab. Man hat vieles geschafft, kommt bestimmt auch viel Stolz mit dazu. So war es auf jeden Fall bei uns, dass wir einfach gesagt haben, wow, was wir alles geleistet haben, monatelang. Und jetzt sind wir hier und jetzt können wir das erstmal loslassen und jetzt können wir machen, was wir wollen erstmal. Im Sinne von, ja, das Land kennenlernen, wie wir es wollen. Ne? Keine vorbereiteten Pläne, wie man es jetzt machen muss. Wir hatten dann tatsächlich in unserem persönlichen Fall auch erstmal in der ersten Woche so eine Ankommenszeit von Banken und man muss die Social Security beantragen und all sowas. Und dann sind wir erstmal eine Woche in Urlaub gefahren, also auch eine Belohnung einfach eingebaut. Das hat natürlich die Honeymoon-Gefühle nochmal wahnsinnig unterstützt. Das war ganz klasse. Ja, und dann, und das fängt bei vielen Menschen sehr unterschiedlich an, aber so tendenziell zwischen 2 und 6 Monaten irgendwann kommen negative Gefühle auch mit dazu. Und das ist die Adjustment-Zeit, wo man sich anpassen muss an die tatsächlichen Bedingungen des neuen Lebens, des neuen Landes, wo man kulturelle Erfahrungen macht, wo man viel mehr in Kontakt kommt mit den Menschen auch vor Ort. Das ist ja vielleicht auch nicht in den allerersten Tagen so selbstverständlich, weil man ja doch viel so für sich selber macht oder oberflächliche Kontakte hat in Supermärkten oder wenn man halt was organisieren muss. Aber die ersten vielleicht aufbauenden Freundschaften, engeren Kontakte, die ersten Arbeitssituationen, dann klappt vieles nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns hat auch vieles nicht geklappt, was wir in der ersten Woche dachten, ah, prima, jetzt haben wir alles erledigt. Nee, nicht so doll. Die ersten Gespräche mit zu Hause, wo man Dinge verpasst hat, das ist die Phase, wo es erstmal so in Kulturschock auch geht. Man hat mit vielem doch gar nicht so gerechnet. Und man kann sich so gut vorbereiten, wie man will. Man hat einfach, das muss man generell sagen, mit vielem nicht gerechnet. Außer man hat genau an derselben Stelle schon mal länger gelebt, dann sind diese Kulturschocks meistens nicht so ausgeprägt. Aber in einem ganz neuen Land, wo man sonst noch nicht gelebt hat oder in einer ganz neuen Region auch, das muss noch nicht mal ein Land sein, dann geht die Emotion meistens erstmal runter. dann dauert es eine ganze Weile, bis die Recovery-Phase anfängt und man dann mehr wieder sich wohler fühlt, einfach balancierter fühlt, mehr angekommen fühlt. Und das klingt jetzt vielleicht so, als hätte man in dieser Adjustment-Phase nur negative Gefühle und dann kommt Recovery und dann hat man nur positive Gefühle. Das ist natürlich wichtig zu sagen, dass das überhaupt nicht so ist. Ich würde es vielleicht beschreiben in dieser Adjustment-Phase, dass man viel, viel unruhiger ist, sich einfach auch überhaupt nicht so angekommen fühlt und mit viel mehr Frustrationstoleranz an die Dinge rangehen muss, als man erwartet hat.
Ja, das würde ich auch so sagen. Also so war es bei mir. Ich habe tatsächlich in dieser Adjustment-Phase und in dem Kulturschock, ich war da knapp 6 Jahre drin. Also das war wirklich bei mir eine extrem lange Zeit. Ja. Das weiß ich aber auch erst jetzt, dass das lang ist, nachdem ich mich mit dir unterhalten habe. Mir war das vorher gar nicht so bewusst. Ich habe mir da nie so Gedanken darüber gemacht, aber das macht natürlich absolut Sinn, weil ich denke, da kommt es ja auch immer auf die persönliche Situation und die Umgebung an, in die man reinkommt. Manche wandern aus und sind von der Firma entsendet. Da ist ein fester Arbeitsplatz, die Firma bezahlt vielleicht den kompletten Umzug und die bezahlen ein Haus und du kommst quasi relativ, sage ich mal, einfach in Anführungszeichen von den organisatorischen Dingen her, von einem Land ins andere und dann bist du da und hast quasi, sag ich mal, kannst dich in ein kleines Nestchen setzen und dann gibt es den Fall, dass ja auch viele mit so einem Investorenvisum hier rüberkommen in die USA und dann du wirklich von Tag 1 an den Druck hast, ich muss jetzt irgendwie, ich muss Kunden kriegen, ich muss Geld schaffen, ich muss für das Government auch einen Track Record schaffen an Success, an Erfolg, damit dann das Visum nach 5 Jahren auch wieder weiter verlängert wird, dass ich auch hier bleiben kann. Und ich glaube, das sind so unterschiedliche Grundvoraussetzungen, mit denen man hier auch ankommt, die diesen Prozess vielleicht auch in einer gewissen Weise intensivieren, das Heimweh vielleicht auch verstärken und dann natürlich auch die Länge, in der man in diesen einzelnen Phasen sich befindet, beeinflusst. Also sowas bei mir. Wir sind mit dem Investorenvisum hergekommen und dann bin ich mitgekommen, weil mein Mann hierher wollte. Also es war nicht meine eigene Entscheidung. Und ich habe das dann so ein bisschen die Verantwortung an ihn so abgegeben. So, naja, du wolltest hierher, jetzt guck du mal zu. Und ich konnte die ersten 4 Monate gar nicht arbeiten, weil die Arbeitserlaubnis noch nicht da war. Und wir hatten nur ein Auto und ich saß quasi fest zu Hause in meiner Bubble und konnte weder raus noch irgendwas unternehmen, weil ich einfach nicht mobil war. Und da hat sich sowas bei mir manifestiert, selbst als ich dann arbeiten gehen konnte und dann mein eigenes Auto hatte, war immer irgendwie dieses, naja, ich bin ja halt irgendwie mitgegangen. So, ich hatte nichts.
Abhängig von
genau,
ihm.
Genau, richtig, ja, so eine Abhängigkeit. Ne? Ich hatte nicht dieses Gefühl, eigenverantwortlich jetzt mein Leben und meine Zukunft hier gestalten zu können und in die Hand nehmen zu können. Und da habe ich echt wahnsinnig lange, also unfassbar lange, warum auch immer, ich bin noch am Analysieren, es ist noch Arbeit, die ich zu leisten habe in mir, aber dass ich da wirklich
so
festgehangen habe.
Du sagst da was extrem Wichtiges, weil einer der wichtigsten Punkte fast Kontrolle ist bei Heimweh, ne? Wie viel Kontrolle hat man für den ganzen Prozess? Wie viel Kontrolle habe ich für meine eigene Werte auszuleben, für meine eigene Lebensplanung? Und manchmal hat man die einfach nicht. Manchmal gibt man sie auch ab. Ich kenne das auch. Und da ist man sich natürlich nicht bewusst, was das auch langfristig mit einem macht oder ob man es hätte verbessern können. Aber im Nachhinein weiß man das. Und tatsächlich sagen auch Studien, dass das Kontrolle ein ganz wichtiger Punkt dabei ist. In der Heimwehbewältigung, aber auch zur Prävention.
Spannend, ja. Ich meine, es macht ja auch Sinn. Klar, wenn ich das Gefühl habe, Kontrolle über mein Leben zu haben und Entscheidungen treffen kann und auch motiviert bin, die zu treffen, das ist ja das andere, dann kann ich mir schon denken, dass dieses Heimweh vielleicht nicht ganz so extrem stattfindet oder auch nicht so häufig vielleicht kommt, weil man einfach ja viel mehr, sag ich mal, aktiv an seiner eigenen Lebensgestaltung dazu beiträgt und sich dann eben auch das für sich tut, was einem gut tut und nicht irgendwie das geschehen lässt und dann, warum passiert das alles mir?
Ja, genau. Und dann ist ja Heimweh einfach so, ja, so eine Sehnsucht nach dem, was ich kenne, ne? Eine Sehnsucht nach Sicherheit, eine Sehnsucht nach auch einem festen Alltag, nach Traditionen. Wir verstehen Heimweh meistens als eine Sehnsucht nach Menschen oder Orten, aber es ist noch viel, viel mehr, was dazugehört. Und wenn ich das selbst entschieden habe, dann habe ich diese starke Sehnsucht gar nicht so im Vergleich, sondern ich habe ja beides. Ich konnte das haben und wenn es nur in der Vergangenheit liegt, aber ich hatte das damals entschieden so und jetzt habe ich das. Ne? Wie toll, einfach wie facettenreich dann das Leben werden kann, wenn man sieht, was für Möglichkeiten man sich in seinem eigenen Leben schafft.
Absolut.
Natürlich ist das anders, wenn man sich nur dranhängt und Möglichkeiten verliert. Mhm. Das tut jedem auf jeden Fall weh und dann wird die Trauer auch größer.
Das macht voll viel Sinn. Und damit,
Weißt du, ob dein Mann auch so Kulturschock-Heimweh hatte dann? Weil er ja offensichtlich direkt in Strukturen drin war, natürlich viel Verantwortung zu tragen hatte, aber so direkt losgelegt hat.
Interessante Frage. Haben wir tatsächlich noch nie im Detail drüber gesprochen. Also, weil ne, Männer, oder zumindest, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber die meisten Männer reden ja nicht so offen über ihre Gefühle. Das ist ja nicht so verbreitet. Und also meiner ist da auch so, dass er eher die Dinge, also sowas mit sich selbst ausmacht. Ich weiß, wir hatten mal so 2, 3 Momente, wo ich mich sehr intensiv dran erinnern kann, wo er tatsächlich gesagt hat, so, er will jetzt wieder nach Deutschland und es ist hier alles irgendwie, er braucht wieder diese Struktur, in der er mal drinne war, wo man alles kannte. Das hatte hauptsächlich damit zu tun, dass eben dann in der Firma an dem Punkt, wo es sehr viel, gewachsen ist und wo dann dieser Druck größer wurde, okay, es läuft zwar, wir wissen, dass es läuft, okay, super, aber man so diese Growing Pains dann hat, wo das dann irgendwie alles so zu viel wurde und zu viel von dem neuen System auf einmal auf einen reinprallte. Ne? Wir hatten dann auf einmal, wo es dann drum ging, okay, jetzt ist es nicht mehr nur er, sondern er hatte dann Mitarbeiter, die eingestellt werden mussten und dann auf einmal dieses ganze Social Security System und Workers Comp Versicherung und diese ganzen Personal, wie sagt man so, ja, Gesetze gibt es ja hier in dem Sinne nicht, ne? Aber dieses, wie machst du eine Payroll und 401ks und Health Insurance und das war dann so viel, wo du so komprimiert auf einmal ganz viel, ganz schnell, also A, musstest du schnell entscheiden, ohne eigentlich zu wissen, was du da gerade tust, weil wir die ganzen Fakten, sag ich mal, umfänglich zumindest nicht kannten. Oder alles, was da so dran hing. Und dann haben wir halt so, ja, wir haben so viel gelernt, so learning by doing. Ne? Wir haben gesagt, natürlich, klar, da sind Mitarbeiter, ja, die brauchen Health Insurance. Okay, dann seien wir jetzt für irgendwas ab, ob das jetzt das Beste war, das Schlechteste war, ob man das eigentlich anders macht. Keine Ahnung, wir mussten halt in dem Moment irgendwas machen und haben dann irgendwas gemacht. Ne? Und das war dann halt so der Moment, wo das bei ihm sehr intensiv war, wo er gesagt hat, also er hat jetzt echt, er wird jetzt gerne wieder in Deutschland sein und einfach in der Umgebung, wo er ganz genau weiß, womit das zu tun hat und nicht so viel. So die, ich glaube, das war auch so dieser Überraschungsmoment, mit dem du jedes Mal rechnen musstest, jeden Morgen, wenn du aufgestanden bist, sozusagen brace the impact, was kommt heute wieder auf dich zu? Und mit diesem Gefühl aufzustehen jeden Morgen, das war was, wo er wirklich mit zu tun hatte. Aber das ist ein spannender Punkt, dass es ist, also findest du das oder kannst du sagen von deinem psychologischen Hintergrund auch, dass Männer das anders managen als Frauen?
Managen sicherlich, da weiß ich aber keine Studien dazu, aber was ich tatsächlich sehr interessant fand, als ich es gelesen habe, ist, dass halt die Unterschiede, einfach das Heimweh da ist, nicht bestehen zwischen Geschlechtern. Und wahrscheinlich ist da wirklich die Annahme einfach sehr gebiased dadurch, dass nicht viel drüber geredet wird, noch weniger bei Männern. Ich finde ja auch bei Frauen ist es viel zu wenig, aber dass Männer da noch weniger drüber reden und ja, vielleicht mehr handeln, vielleicht ist es richtig.
Und ist es bei euch auch so, bei dir und deinem Mann?
Ich glaube, bei uns ist es auch nochmal unterschiedlich, weil er einfach in seine Arbeitsstruktur reingekommen ist. Er hatte dasselbe Team in Deutschland und hat in dem Team hier weitergearbeitet, halt nur vor Ort. Grundsätzlich machen die natürlich viel in seinem Beruf sowieso online und haben ein internationales Team. Und jetzt hatte er halt seine direkten Kollegen, mit denen er viel zu tun hatte, auch noch hier vor Ort. Da war da noch mehr Neugier, noch mehr irgendwie so positive Interaktion wahrscheinlich dabei. Und ich habe am Anfang hier auch nicht gearbeitet, sodass man ja doch, wenn man dann gar keine Aufgaben hat, sich alles selber erschaffen muss und viel mehr irgendwie ein bisschen verloren ist, ne? Und auch sich selber neu erfinden muss. Und das ist ja eine sehr, sehr anstrengende Zeit auch. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch eine Chance, weil ich hatte die Chance, mein weißes Blatt Papier zu nehmen und alle Farben jetzt neu drauf zu klatschen, die ich wollte. Er hatte diese Chance nicht und ich denke, das trägt dann bei den Menschen, die direkt in die Arbeit müssen, eher mehr auch nochmal zu Heimweh dazu, wie du gerade auch gesagt hast, diese Verantwortung zu tragen und alles regeln zu müssen und halt überfordert zu werden ganz auch, oft auch und dann Heimweh mehr haben, weil sie Sicherheit suchen zum Beispiel und in meinem Fall vielleicht eher die Anbindung an Menschen und Nähe zu Menschen mehr als, dass ich die Verantwortung nicht tragen konnte, weil ich ja wenig Verantwortung zu tragen hatte, als ich mir meine Farben ausgesucht habe, die ich an meine Leinwand knalle.
Findest du, dass, jetzt wo du das so sagst, mit der, also dass du quasi Optionen hattest, die dein Mann nicht hatte, das ist bei mir das Gleiche, spürst du da manchmal auch so ein bisschen Neid? Ist das auch so ein Thema, dieses jetzt sind wir hergekommen, ist ja schön, dass du machen kannst, was du willst, aber ich sitze jetzt hier in meinem Job fest, weil ne, wenn man über so ein Visum kommt, was jetzt nicht Green Card ist, sondern wirklich an den Arbeitgeber gebunden ist, hat natürlich die eine Hälfte in der Partnerschaft nicht so die Option, sich vielleicht so frei zu entfalten, wie die Möglichkeiten, die sich jetzt in dem neuen Land ergeben und was man dann auf einmal so sieht, was eigentlich möglich ist und was man hier so machen kann. Mhm.
Ja, ich würde das jetzt nicht Neid nennen. Ich bin in der glücklichen Situation, dass mein Mann immer sagt, mach genau das, was du willst. Wenn du arbeiten willst, schön, wenn nicht, dann nicht. Es hat auch so am Anfang funktioniert. Jetzt bin ich dann doch ein Arbeitstier und möchte in ganz viel Kontakt mit Menschen kommen. Deswegen habe ich das relativ zügig angefangen. Also eher so eine, durch mich kriegt er mehr die Möglichkeiten mit, also eher so eine Bewunderung für tatsächlich die Möglichkeiten, die hier auch bestehen und auch die positiven Seiten des amerikanischen Lebens, die ich vielleicht jetzt mehr erleben darf als er. Er erlebt halt die Arbeitswelt, ne, am Anfang von 7 bis 7 gearbeitet, halt einfach schwere Arbeit geleistet. Und bei mir eher so, also unabhängig von, dass ich jetzt hier meine Zertifizierung nicht so anerkannt kriege, das ist natürlich auch noch ein Thema, aber doch, dass in Amerika weniger ansonsten nach Ausbildungsstatus gefragt wird, wenn du dich selbstständig machst, dass das Entrepreneurwesen so wahnsinnig groß ist und jeder auch Networking liebt und dich in so eine Gruppe aufnimmt und das unterstützt. Das sind einfach schöne Seiten, die man dann auch mitkriegt.
Mhm, absolut. Und jetzt hatten wir ja schon so angesprochen, diese Optionen, diese Opportunities und Possibilities, alles, was man dann so langsam, aber sicher merkt, so, ach, da gibt's ja noch mehr. Also das ist nicht so, also ich empfinde das jedenfalls, in Deutschland ist man so sehr eingeboxt, so, ne, dieses, wenn du angestellt bist, so, du folgst eben so dem Strom und selbst wenn du selbstständig bist, ist ja doch irgendwie alles sehr reglementiert und es ist irgendwie, also ich persönlich fühle mich in Deutschland mittlerweile tatsächlich nicht mehr so frei, wie ich das hier fühle, auch in dem, was ich tun kann und die Möglichkeiten, die Ideen, die ich habe, die ich gerne umsetzen möchte, da würde man in Deutschland vielleicht irgendwie die Augen verdrehen und sagen, oh Gott, was ist mit dir los? Und würdest, also das, wenn ich jetzt mal so auf diese Kurve gucke, das ist ja dann quasi schon auch diese Recovery-Phase dann, oder? Wo man dann so sieht, okay, da gibt's noch mehr als das, was jetzt mit den Ideen, die ich vielleicht hatte, als ich hierher gekommen bin. Ich kann ja noch ganz andere Dinge tun.
Mhm. Ja, würde ich dir zustimmen. So eine Selbstwirksamkeit, die man dann hier entwickelt und die Welt mit positiveren Augen wahrnimmt. Jetzt habe ich dieses erste Erlebnis, was du gesagt hast, nicht, weil mein Job in Deutschland einfach total klasse war auch und ich den immer geliebt habe. Deswegen habe ich dieses Boxerleben nicht gehabt, aber das schließt sich ja auch nicht aus, ne? Dass man hier eine gute Möglichkeit sehen kann, die man dort nicht gesehen hat und da aber auch gute, tolle Möglichkeiten hatte. Das war jetzt in meinem Fall Gott sei Dank so.
Das klingt toll. Ja, also es ist ja auch immer das Streben nach Selbstverwirklichung und ich stelle mir das extrem schwer vor, wenn man Deutschland verlässt, wenn vor allen Dingen auch der Job so gepasst hat. Ne? Bei mir hatte der Job in Deutschland auch nicht so gepasst, von daher war mir das beruflich gesehen gar nicht so, kam mir das gar nicht so ungelegen. Aber ich war sehr oder bin auch noch sehr eng mit meiner Familie verbandelt. Und das war eher so bei mir der Punkt, wo ich dachte so, oh Gott, wie wird das denn werden? Weil in meiner Lebensplanung war das Auswandern so nie vorgesehen. Genau. Und
naja, man muss ja auch nicht immer das direkt als Auswandern sehen, was man macht. Ne? Manche, also wir sind jetzt mit dem Expat-Visa zum Beispiel hier, das ist sowieso dann zeitlich begrenzt. Ne? Aber ich glaube auch vielen, die am Ende ausgewandert sind, hilft dieser Gedanke, ich lasse mich auf ein Abenteuer ein. Das muss keine endgültige Entscheidung sein. Ich entscheide das jetzt, aber ich werde noch Millionen Entscheidungen in meinem Leben treffen. Und vielleicht ist auch eine dabei, die irgendwas, was ich vorher schon entschieden hatte, wieder zurückdreht. Und das ist völlig in Ordnung. Ich lasse mich erstmal auf ein Abenteuer ein, gucke mal, was kommt und wie lang es geht und treffe immer wieder Entscheidungen für einen kleinen Zeitraum.
Das ist ja voll hilfreich. So habe ich das noch nie betrachtet.
Ja, ich finde das auch immer gut, weil man denkt immer in so großen Lebensthemen, ja. Und das überfordert mich dann selber, wenn ich so denke. Deswegen versuche ich es immer so ein bisschen salamischeibenmäßig runterzuschneiden.
Das ist cool. Lass uns mal über die Salami sprechen. Was sind denn noch so andere Salamischeibchen, mit denen ich mein Brötchen belegen kann?
Ja, was sind noch so andere Scheiben? Also, was ich immer wichtig zu wissen, sind schon mal zwei Riesenscheiben, die auf dem Brötchen liegen. Einmal die Scheibe, wie gehe ich mit dieser Trauer um, mit diesem Schmerz. Ich vergleiche das jetzt immer mit Trauer, weil Heimweh ganz ähnliche Komponenten hat wie Trauer. Auch wenn das jetzt nicht das einzige Gefühl bei Heimweh ist. Aber auf jeden Fall, wie gehe ich damit um, dass ich ganz viel nicht habe aktuell. Und dann die andere Scheibe ist, wie gehe ich mit den Sachen um, die mich hier anstrengen, überfordern, einfach neu sind, die ganz viel Anpassung notwendig machen. Ja? Weil auch das ist ein Teil von Heimweh, das vergisst man immer. Man denkt immer, es ist nur dieses Verlassen von irgendwas und dann die Sehnsucht danach haben. Aber dass es hier schwierig ist, zum Beispiel hier in den USA auch Schwierigkeiten gibt und wie du gesagt hast, Trial and Error ganz viel notwendig ist und so, trägt so Heimweh bei. Also in den leichten Zeiten hat man weniger Heimweh, wenn gerade alles super läuft und man Leute kennengelernt hat, mit denen man Spaß hat und die Arbeit läuft super, dann ist man mehr im Hier und Jetzt. Und dann merkt man, irgendwie verstehen mich die Freunde gerade nicht so sind auf einer anderen Ebene unterwegs, obwohl ich eben noch dachte, alles wäre die gleiche Ebene. Vielleicht klappt es auf der Arbeit dann nicht. Ja? Und dann fängt man an, mehr zu vergleichen, unfair zu vergleichen mit Deutschland und kriegt mehr Heimweh. Hm. Deswegen würde ich mich immer diesen beiden Scheiben widmen. Und da sollte man sich auch so abwechselnd mit beschäftigen, weil beides gleichzeitig ist auch sehr, sehr anstrengend und wir haben schließlich nur eine begrenzte Kapazität zu einzelnen Zeitpunkten. Das heißt, es ist immer gut, mal das eine mehr in Fokus zu nehmen, mal das andere. Mhm.
Und wenn jetzt jemand, der zuhört, gerade in so einer Situation ist, ganz extremes Heimweh zu haben, gibt es Dinge, die du raten kannst, die man mal ausprobieren kann, Perspektivwechsel, die man mal versuchen kann, um so ein bisschen das Heimweh zu lindern und auch wieder das Positive sehen zu können?
Mhm. Was Häufig bei Heimweh passiert ist, dass man ganz stark Kontakt sucht zu Hause, ne? Und das ist auch total verständlich und grundsätzlich ist das ja auch gut und natürlich haben Eltern auch immer schon viel erlebt, haben vielleicht auch gute Unterstützungsideen, aber auch einfach dieser emotionale Support von Freunden, alles was man schon so kennt, das tut dann grundsätzlich gut. Meistens hilft es aber gar nicht so viel, wenn man das daran koppelt, dass man gerade Heimweh hat, weil das ist dann so konditioniert, dass man immer, wenn man Heimweh hat, ruft man zu Hause an zum Beispiel oder braucht die Unterstützung von den Eltern und das kann das grundsätzlich eher nochmal verstärken und den Kontrollverlust nochmal vergrößern. Grundsätzlich Kontakt ganz viel haben. Ich mache gerne so Zoom-Koch- Abende, also bei mir ist das dann mittags, bei meinen Freunden abends. Und das zu festen Zeiten, halt immer wieder, wann es passt, gar nicht geregelt, nicht immer jede Woche oder sowas, sondern einfach, um an Leben noch teilzuhaben. Und dann aber auch wieder Zeiten, wo man sich wirklich hier nur widmet in den neuen Begebenheiten. Und dann finde ich das immer hilfreich, einen, so wie so ein Lieblingsheimwehplatz auch zu haben, sich so eine richtige Kuschelecke einzurichten. Oder auch draußen in der Natur einen Ort zu haben, wo man dann sein eigenes Heimweh sozusagen ja fühlen kann, dem freien Lauf lassen kann, dass man nicht nur ausschließlich die Hilfe von außen braucht. Aber ein Ort, wo man halt nicht sonst ständig da ist. Das ist dann so der Heimwehort, den darf man haben. Es ist wichtig, dieses Heimweh auch zu fühlen, weil das zeigt einem ja auch, was wichtig ist. Ja, was waren meine Werte zu Hause? Was vermisse ich ernsthaft? Was will ich hier vielleicht auch haben? Genau, und dann kann man aber auch von diesem Ort wieder weggehen. Und dann kann man sich wieder ja, dem Rest des Lebens widmen sozusagen.
Das ist super, von dem Ort wieder weggehen, quasi auch von dem Heimweh, dann wieder Abstand nehmen. Dieses, deshalb habe ich letztens mal irgendwo gelesen, das hat ja auch was mit Resilienz zu tun. Ne, diese, also wie schnell kann ich aus so einem Tief wieder rauskommen, wie schnell, also ohne dass das jetzt irgendwie in einer Eile passieren muss, aber es ist ja schon auch manchmal der Fall, dass man so versinkt in diesem Heimweh und dass man klar, dann so, so einfach so zusammensackt und dann über Tagen oder Wochen oder im schlimmsten Falle länger aus diesem emotionalen Zustand gar nicht mehr rauskommt. Und da ist, glaube ich, dieser Platz des Heimwehs, wenn man sagt, hier darf ich das ganz extrem fühlen und dann stehe ich aber auf und wenn ich da rausgehe, dann bewege ich mich auch so ein bisschen aus dem Heimweh raus und wieder so in die Welt, die jetzt hier vor mir ist. Das finde ich gerade total, das ist ein total super Tipp.
Ja, das, was du gedanklich hast, machst du halt auch ortsgebunden, greifbarer irgendwie. Mhm. Und dann will man auch manchmal, wenn man Heimweh hat, sich mit ganz bestimmten, was weiß ich, Kuscheltieren oder irgendwelchen Dingen von zu Hause beschäftigen. Es hilft dann bei starkem Heimweh auch nicht, dass man die überall immer herumfliegen hat und jedes Mal sieht, weil alleine, wenn man sie sieht, triggert das ja schon was. Ne? Aber an so einem Ort sind die notwendig. Man braucht die alten Dinge. Und was ich auch wirklich wichtig finde, ist, trotzdem man jetzt versucht, sich an eine neue Welt anzupassen und da auch ganz viel zu erleben und ganz viel mitzunehmen, auch gleichzeitig alte Traditionen zu feiern richtig. Also sich einfach im Klaren zu sein, dass man jetzt Teil von zwei Dingen ist. Wir haben ja hier in Atlanta den Weihnachtsmarkt zum Beispiel. Das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, wo man einfach rausgehen muss und es mitnehmen kann. Da muss man sich noch nicht mal selber irgendwie engagieren. Ja. Aber wir haben auch zum Beispiel mit unserem amerikanischen Freund eine kleine Glühweinparty gemacht und haben die in Glühwein eingebunden, in Stollenessen und ja, deutsche Plätzchen gebacken und so weiter, dass wir halt versucht haben, Traditionen zu teilen. Das kann man mit ja so Weihnachts-Ostertraditionen machen, genauso wie mit kleinen Essenstraditionen, die man hat, dass man versucht, die weiterzuleben und aber auch zu teilen und gleichzeitig die Traditionen der neuen Umgebung auch genauso mitzufeiern und mitzuteilen. Mhm. Überhaupt finde ich Zelebrieren von wichtigen Abschnitten ziemlich wichtig.
Ja, ich finde das auch super, weil uns hat das auch sehr geholfen, muss ich sagen. Wir haben auch, also am Anfang gar nicht so viele Traditionen, weil wir so im Arbeiten drin waren. Und ich glaube, das war auch so ein Grund, warum das Heimweh so extrem und so lange und dieses sich entwurzelt und zwischen den Welten fühlen, das war echt extrem, weil wir gar nicht auf solche Dinge geachtet haben, weil wir echt nur so im Tun und Machen und wir müssen irgendwie jetzt hier vorankommen und wir müssen die Zahlen produzieren, die man sehen will, damit wir hier bleiben können. Und als wir dann so langsam aber sicher nach so 2-3 Jahren gemerkt haben, dass es uns besser geht, wenn wir deutsche Traditionen pflegen, dann haben wir und das fing eigentlich mit der Geburt unserer Tochter dann an, als die dann auf der Welt war, das war 3 Jahre, nachdem wir ausgewandert sind. Und da war mir dann auf einmal auch so als Mama dann wichtig, dieses ich will ihr die deutsche Kultur mitgeben. Und dann haben wir angefangen, auf einmal auch wieder zu dekorieren nach Frühling, Sommer, Herbst, Winter, was auch immer für Feiertage waren. Weil ich habe in den ersten 3 Jahren nichts dekoriert. Wir haben einfach nur gearbeitet, 24/7. Ne? Und dann, als sie dann da war, da habe ich für Weihnachten dekoriert. Dann haben wir Weihnachtsbaum wieder aufgestellt. Dann hatten wir angefangen hier St. Martinstag. Dann habe ich im Kindergarten gefragt, wer hat Lust, was über den St. Martinstag zu lernen, weil das kennt man ja hier im Zweifel nicht wirklich.
Klasse.
Ne? Und dann habe ich eingeladen, dann hatten wir 4 oder 5 Kinder aus dem Kindergarten, die mit den Mamas kamen. Und dann sind wir im heißen Florida bei 35 Grad im November Laterne gelaufen. Habe ich extra aus Deutschland über Amazon, habe ich mir so Laternenbastelsets bestellt. Und dann habe ich für die Kinder Laternen gebastelt, habe heiße Schokolade, oh Gott, bei 35 Grad. in so einer Thermoskanne mitgehabt und hatte dann irgendwie, gab es auf YouTube so ein Erklärvideo, was ist der St. Martinstag auf Englisch, irgendwie als so Cartoon. Aha. Und hab denen das dann kurz vorgespielt, weil ich halt teilen wollte, was, ne, das ist wie, ja, warum laufen wir jetzt hier mit Laternen irgendwie durch die Nachbarschaft mitten in der Nacht? Und da habe ich dann echt gemerkt, dass mir das wichtig ist und es hat mich auch stolz gemacht irgendwie, dass ich hier sowas einbringe, dass ich mich in so eine Art einbringen konnte und die waren total begeistert und die Mama sagt, no, we created core memories und ich so, yay, haben sich alle gefreut und seitdem machen wir das wirklich jedes Jahr und ne, du sagst es, hier in Atlanta haben wir da das Glück, dass die deutsche Community da sehr groß und aktiv ist und auch die deutsche Kirchengemeinde macht hier extrem viel, dass die auch zu St. Martin wirklich einen St. Martins Umzug, Laternenumzug organisiert haben, wo die Kinder zusammen Laternen gebastelt haben und auch da ist es mir immer wichtig, meine amerikanischen Freunde zumindest einzuladen. Ob sie kommen, ist die andere Frage. Aber das, muss ich echt sagen, hat wirklich extrem geholfen, diese Traditionen auch zusammenzubringen. Und wir feiern auch liebend gerne Thanksgiving, ist eines meiner Lieblingsfeiertage geworden.
Und Halloween.
Genau, und von daher kann ich das echt auch unterschreiben, dass das wirklich super hilft, wenn man das vielleicht war einem das in Deutschland auch gar nicht so wichtig, diese Tradition. Und hier kriegt das dann doch nochmal einen anderen Stellenwert. Und da an der Stelle die Einladung, dass wenn jetzt jemand vielleicht nicht so traditionsbewusst und begeistert ist, da vielleicht auch offen zu sein, falls das Heimweh stark ist. Und sowas mal auszuprobieren und so wieder dieses, ne, das ist ein Abenteuer. Und das ist eine kleine Salamischeibe, die schneide ich mir jetzt mal ab und gucke, wie sie schmeckt. Und vielleicht hilft es ja und ist vielleicht doch auch anders, als man das in Deutschland vielleicht in Erinnerung hatte.
Und manchmal muss man aus Zitronen Limonade machen.
Ganz genau. Sehr gut.
Und tatsächlich schmeckt die Limonade hier schon häufig gut.
Ja, das würde ich auch so sagen. Genau, ach schön. Nee, also das ist total spannend und ich wollte noch mal ganz kurz auf diese Kurve gucken, weil ne, das ist wirklich, ich finde die klasse. Jetzt hatten wir gesagt Recovery und dann haben wir hier noch so ein Honeymoon in Old Home Country und noch mal einen Kulturschock und noch mal Recovery. Wie ist denn, das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, da bin ich noch nicht ganz.
Nee, da bist du nicht ganz, weil das die Repatriation ist. Also wenn ihr euch irgendwann einmal umentscheidet, weil ihr euch auch umentscheiden dürft, in meiner Meinung, dann würdet ihr vielleicht wieder nach Hause zurückziehen. Und auch wenn man nach Hause zurückzieht, Repatriation hat, dann hat man so einen ähnlichen Verlauf wieder. Deswegen wird die U-Kurve zu einer W-Kurve. Also am Anfang auch wieder man ist zurück, ne? Man hat die Honeymoon, man freut sich, es ist alles wahnsinnig, alles, was man verloren geglaubt hatte, gefühlt hatte, ist jetzt ja wieder da, man kann seine Freunde, die man vielleicht noch hat, wieder treffen. Man hat diese Fear of Missing Out nicht mehr, dass man alles verpasst, was dort erlebt wird, ne? Man hat vielleicht auch wieder mehr Support und Unterstützung von Familie oder so. Aber auch dann fängt man wieder im Alltag an. Und auch dort hat sich vieles verändert. Auch die negativen Seiten, die man vielleicht vorher schon gesehen hatte, kommen auch wieder heraus. Man muss wieder ganz viel sich anpassen. Also man bleibt ja, das ist jetzt sehr groß gesagt, aber man bleibt ja nicht derselbe Mensch, wenn man im Ausland gelebt hat. Und das ist egal, ob das irgendwie 3 Monate waren oder länger. Natürlich passt man oder hat man immer mehr Neues gelernt, je länger man woanders war. Und dann kommt man in die alte Welt, in Anführungsstrichen, wieder zurück, denn auch die hat sich verändert. Und jetzt fängt wieder Anpassung an, von allen Seiten. Alte Freunde müssen sich an uns anpassen, wir müssen uns an alte Freunde anpassen. Und auch das geht natürlich mit vielen, unangenehmen Emotionen einher, die man vielleicht nicht haben möchte. Und es ist wie eine Art Kulturschock wieder. Deswegen nennt sich diese Phase Reverse Culture Shock. Mhm. Und dann fängt auch irgendwann hier wieder die Recovery-Phase an, dass man sich wieder richtig gewöhnt hat und die Dinge annimmt, wie sie sind. Und da auch wieder ja, Positives draus schöpfen kann und richtig im Alltag angekommen ist und mit Resilienz wieder weiter leben kann.
Super spannend ist das Thema. Zum Glück hatten wir das jetzt noch nicht. Bis zum Jahr 2020 hätte ich mir noch gewünscht, dass wir wieder nach Deutschland zurückgehen. Da hätte ich das dann wahrscheinlich auch durchlebt. Aber ich finde das total spannend, weil es stimmt natürlich, das Leben in Deutschland geht weiter. Auch dort verändern sich Dinge. Und es ist ja auch so, man hat so, wenn man dann hier lebt, also so geht mir das, und man denkt an Deutschland, dann denkt man immer an das, also an den letzten Moment, was man so bewusst dort erlebt hat, bevor man weggegangen ist. Und das ist dann, glaube ich, das, was man so als romantische Vorstellung im Kopf hat, wie es dann sein wird, wenn man wieder zurückgeht. Und dann, glaube ich, aber trifft auch wieder die Realität auf die romantisierte Vorstellung. Ja, dass das dann dieses, ja, dann treffen wir uns wieder jedes Wochenende mit der Familie und dann können wir wieder jeden Tag in das tolle Café gehen und dann fallen einem so diese Dinge, ne, die man hier so vermisst, denkt man, das mache ich dann jeden Tag und das ist ja dann wieder verfügbar. Ja, und dann, wie du sagst, ja, dann kommt der Alltag und dann ist doch das Leben irgendwie anders als bevor man gegangen ist und anders als das, was man dann neu kennengelernt hat im Ausland. Und das dann wieder zusammenzubringen, das stelle ich mir schon auch als nochmal große Herausforderung vor.
Ja, und ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir vielleicht ist, aber oder war, bei mir war das so, als es dann klar war, wir haben alle Vorbereitungen getroffen, wir ziehen jetzt irgendwie in die USA, habe ich Dinge so anders wahrgenommen. Also plötzlich schienen die Bäume grüner, die Freundschaften waren toll. Die waren auch vorher toll, aber ich habe den Fokus ausschließlich, muss ich wirklich sagen, auf die positiven Sachen gelegt. Ich will jetzt nochmal alles aufnehmen, was ich hier habe. Und natürlich auch mit einem Schmerz verbunden bin ich mir sicher, dass ich jetzt hier gehen will, weil es ist doch alles so toll. Natürlich ist das, was als letztes auch immer am ehesten in Erinnerung bleibt.
Ja.
Und dann vergleicht man mit dieser letzten Erinnerung, wo die Wahrnehmung, bei mir war das wirklich sehr bewusst, dass ich plötzlich gemerkt habe, Wahnsinn, wie ich gerade die Welt angucke, ist irgendwie so übertrieben, ne? Aber war auch schön. Also es ist, war vielleicht auch einfach wertschätzender als vorher.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe da generell so einen Hang auch so, das war auch immer schon in Urlauben so, dann immer so diese letzten paar Tage, bevor man abfliegt, egal in welche Richtung, war immer, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich hier so einen Kaffee trinken kann. Und das ist jetzt das letzte Mal, dass ich, also wie wenn das jetzt für immer das letzte Mal ist, ne? Also man weiß es ja tatsächlich immer nie. Aber zumindest in diesem Moment war das so gefühlt, so ich nehme das jetzt nochmal richtig, ich saug das nochmal auf und ich will so dann immer an diesen Momenten festhalten. Und ja genau, das ist richtig das, an was man sich dann als letztes erinnert, diese doch anders mehr wertschätzenden Erlebnisse, die man vorher ja als alltäglich angesehen hat und einem gar nicht so als besonders, ne, irgendwie in Erinnerung waren oder man hat die halt nicht so wahrgenommen. Absolut.
Ja, aber seien wir mal ehrlich, der Kaffee war wirklich
besser. Der war wirklich besser.
Also kann man nichts anderes sagen.
Ja, nee, das ist man, das ist aber auch so das Schöne, finde ich, dass man also diese Dinge wirklich zu wertschätzen lernt, weil so oft im Leben nimmt man die Dinge halt einfach so als Gott gegeben hin. Und dann einfach so einen schönen Kaffee, wenn man dann hier auch mal, ich meine, es gibt hier auch gute Kaffees, man muss sie halt finden. Ne? Man muss sich diesem Abenteuer öffnen und zu sagen, okay, ich bin gewillt, 99 Mal total schlechten Kaffee zu trinken, um einmal richtig guten Kaffee zu finden. und deswegen, das ist immer, wenn ich manchmal so Kaffees entdecke und habe dann wirklich so einen Moment, wo ich dann wirklich hörbar für alle um mich rum sage, oh, ist das ein guter Kaffee. Mich die Leute angucken, was ist los? Was ist jetzt an diesem Kaffee so besonders? Weil man halt dann irgendwie doch wieder dieses jetzt matcht, das Erlebnis wieder mit dem, was man mal zu Hause hatte. Und das ist immer ein schönes Gefühl.
Ja. Vielleicht in der Hinsicht noch eine Strategie, die auch hilfreich sein kann, wenn man Heimweh empfindet oder vorbauen möchte, nämlich sich so kleine wirklich Ziele zu setzen. Und mein persönliches Ziel war, die Cafés hier in der Umgebung alle auszuprobieren. Also ich habe eine Map sozusagen von den Cafés, die ich alle ausprobieren will und teilweise da auch arbeiten will. Das ist ja ganz gut, mit seinem Laptop sich hier hinzusetzen bei den Cafés. Das wird ja meistens erlaubt. Und dann klappere ich die so nach und nach ab. Und dann in der nächsten Woche ist dann nächstes Café zum Beispiel dran. Und je nachdem, was man so für eigene Ziele hat, vielleicht lässt sich das dann auch gut mit Fotos verbinden. Dann kann man irgendwelche schönen Fotokollagen machen, damit man auch weiß irgendwie, was man geschafft hat oder welche tollen Erlebnisse man so hatte.
Das ist ein guter Punkt. Das wollte ich dich nämlich auch noch fragen, ob das so eine Strategie ist, die auch hilfreich sein kann. Ich bin so ein großer Fan vom Journaling. Und so ein bisschen mal rückblickend zu messen, nicht immer nur so dieses, wo ist das Ziel, wo will ich hin, was will ich noch schaffen, weil das ist ja auch so, das ist ja never ending. Ja, das ist ja wie wenn du mit dem Auto auf der Straße fährst, der Horizont ist der Horizont und der bewegt sich ja immer weiter mit, desto näher du ihm kommst, desto weiter geht er wieder weg. Und deswegen finde ich, ist das auch manchmal als Auswanderer so ein bisschen zu sehr vergleichend zu sein, zum einen mit, was war die Vorstellung, als wir hierher kamen oder ich hierher gekommen bin, wo wollte ich jetzt eigentlich schon sein versus wo bin ich jetzt eigentlich noch? Und da fand ich es viel hilfreicher, zu schauen, was habe ich denn eigentlich seit meiner Auswanderung schon alles geschafft und nicht unbedingt so materielle Dinge. Ich meine, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen wichtig zu sehen. In Deutschland habe ich vielleicht in einer Einzimmerwohnung gelebt oder Zweizimmer und hier kann ich mir jetzt schon ein Haus leisten, ob das zur Miete ist oder ist ja vollkommen egal. Aber so eine Verbesserung von Lebensumständen zum einen, aber dann auch dieses, wie bin ich denn persönlich gewachsen, welche Herausforderungen habe ich denn schon hinter mir gelassen und bin da gestärkt und gewachsen draus hervorgegangen. Und das hat mir extrem geholfen, einfach so dieses Journaling jeden Tag so ein paar Stichpunkte aufzuschreiben. So, was waren Dinge, die heute unerwartet waren? Was waren so Challenges, die ich überstanden habe, wo ich eine Lösung für gefunden habe? Und das einfach irgendwie jeden Tag so mal zu reflektieren, hat mir geholfen, wenn ich dann so nach 3 Monaten mal diese Seiten durchgeblättert habe und ich so dachte, krass, das hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwie das schaffen kann. Oder nach einem Jahr wird es wahrscheinlich noch eindrucksvoller, wenn man dann zurückblickt. Mhm. Ist das was du generell auch empfehlen würdest zu tun?
Grundsätzlich, so wie du es beschreibst, ja, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, auch die positiven Erlebnisse zusammenzufassen, einfach die Gedanken nochmal zu reflektieren, ne? Die positiven Aspekte hier mehr zu sehen und nochmal so durch den Kopf gehen zu lassen, Dankbarkeit zu empfinden, nochmal zu überlegen, wofür war ich denn heute dankbar. Interessanterweise hat eine Studie, die ich gelesen habe, mit Studenten, internationalen Studenten, die Journaling gemacht haben, auch gezeigt, dass Journaling zu mehr Heimweh führt. Ich glaube, nach einem halben Jahr, weiß ich nicht mehr ganz genau, wenn es zu sehr auf die Emotionen und auf die Vergleiche gerichtet war. Also dann kann es das eher verschlechtern.
Ja, das kann ich.
Kommt ein bisschen drauf an, wie man
wie, wie der Fokus ist. Ja, das macht Sinn. Klar, wenn ich mich natürlich drauf fokussiere, mir geht's so schlecht und in Deutschland war alles so anders, besser, ne, klar, dann so, where energy goes, energy flows oder so, ne, das rückt dann so in den Fokus. Aber cool, das, ja, mir hat es sehr geholfen, einfach auch so dieses Tracking backwards zu gucken. Nicht nur, wo will ich hin und was habe ich noch vor mir und was ist das Ziel, sondern so dieser Weg. Der Weg ist das Ziel. Das war, glaube ich, so die Devise.
Sehr cool.
Genau, schön. Ja, liebe Sarah, jetzt haben wir ja schon ziemlich detailliert und sehr insightful, wie ich finde, über das Heimweh gesprochen. Und ich weiß, du hast auch noch ein Seminar, was du zu dem Thema demnächst anbietest. Vielleicht kannst du noch mal kurz dazu was erzählen, denn falls jemand dabei ist, den das interessiert und der da vielleicht auch tiefer noch mal einsteigen möchte und so noch mal konkrete Handlungsaufforderungen oder Strategien zur Bewältigung von Heimweh möchte, der kann sich da, glaube ich, an dich wenden, oder?
Ja, genau. Also gerne an mich wenden. Ich freue mich über Teilnehmer. Ich will die Gruppe relativ klein lassen, damit man die Möglichkeit hat, auch so ein bisschen wirklich nur zu üben. Nicht nur mitzunehmen, sondern auch ein bisschen anzuwenden, weil man rausfinden muss, was für sich selber gut ist. Am 23. Mai und 6.6. wird das stattfinden. Das ist ein Workshop an zwei Abenden sozusagen, live mit mir, aber online, sodass jeder auch teilnehmen kann. Und dieser Workshop wird auf Deutsch stattfinden, speziell für Deutsche in den USA. Da gibt es einfach auch ein paar speziellere Themen, die man genau in dieser Gruppe so hat. Wobei ganz klar Heimweh ein universelles Thema ist und viele andere auch betrifft. Ja, und ich finde es ganz wichtig, viel zu wissen, so als Hintergrundwissen dafür, dass man so ein bisschen Normalisierung auch hat und das Reden leichter wird über dieses Thema. Daher werde ich Hintergrundwissen, psychologisches, aber auch das biologische Hintergrundwissen, finde ich, wichtig anbieten. Und dann Tipps, Tricks, Bewältigungsstrategien, Platz für Fragen, die man persönlich vielleicht für sich hat. Also ich freue mich wahnsinnig darauf. Wer gerne mitmachen möchte, meldet sich bei mir. Ich glaube, wir machen das in die Shownotes vielleicht, oder? Über LinkedIn am besten. Oder auch über meine Homepage, die wir vielleicht verlinken können, nochmal nennen können.
Genau, auf jeden Fall. Ja, das tun wir in die Shownotes. Also ich bin auf jeden Fall dabei bei dem Seminar und freue mich schon riesig über die ganzen Infos und auch noch andere Auswanderinnen damit kennenzulernen. Und wenn einer von euch Interesse hat, dann könnt ihr, wie gesagt, gerne in den Shownotes mal nachschauen. Da haben wir dann Sarahs LinkedIn und Instagram und Facebook-Profile verlinkt und auch die Homepage. Und dann meldet ihr euch einfach bei ihr direkt, wenn ihr Interesse an dem Seminar habt oder auch sonst vielleicht Expat-Coaching für euch ein Thema ist und ihr da Interesse habt, die Sarah ist für euch da und in diesem...
Oder auch bei euch melden.
Genau, oder auch bei uns, das, richtig, genau. Also alle Kanäle sind offen und wenn ihr selber Heimwehgeschichten habt, die ihr teilen möchtet oder einfach auch nur ein bisschen Feedback über die Folge, ob es euch geholfen hat, was ihr sonst noch vielleicht für Themen habt, die euch interessieren, wo ihr mal eine Folge drüber hören möchtet, dann schreibt uns auch gerne über Facebook oder Instagram. Und in diesem Sinne, liebe Sarah, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute hier bei uns im Podcast warst. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis hoffentlich ganz bald.
Danke, Jule. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und bis ganz bald.